dass wir auch nicht über ein kurzfristiges Phänomen sprechen, sondern letzten Endes ja auch sehen, dass in unseren Kernindustrien, also Auto, Chemie, Maschinenbau, eigentlich schon seit 2014 die Auftragslage zurückgeht und tendenziell die Absätze zurückgehen. Und wenn du dir aber im gleichen Zeitpunkt mal das Geschäftsklimaindex anschaust, dann ist der eigentlich bis Corona permanent gestiegen, ne? Und aus diesen beiden Zahlen, wenn man sich das im Vergleich anschaut, dann stellst du eben fest, dass wir, glaube ich, sehr lange Themen nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten oder uns einfach, weil es uns in Summe zu gut ging, damit einfach nicht kritisch auseinandergesetzt haben.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider mit Harald Fortmann.
Moin, mein Name ist Harald Fortmann und diese Podcast-Folge markiert den Startschuss für ein ganz besonderes neues Format und natürlich auch für das Jahr 2025, zu dem ich noch allen Hörerinnen und Hörern alles Gute wünsche. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Suits & Sneakers in der Digitaledition. Auch im Namen meines Partners Joy Tanaraja möchte ich mich für das Feedback zu unserem Experiment dieses Podcasts im letzten Jahr herzlich bedanken. Wir freuen uns, dass die Abonnentenzahl immer weiter steigt und dass es sogar Menschen gibt, die morgens um kurz nach sechs nach Live-Stellen der Folgen schon reinhören. Das hat uns bestätigt und dank des Feedbacks haben wir uns entschlossen, nun alle 14 Tage mit einer neuen Folge von Suits & Sneakers live zu gehen. Heute hört ihr die erste Digitaledition, die ich moderieren werde. Und in 14 Tagen könnt ihr euch dann wieder auf Joy an meiner Seite freuen in unserer Leadership Edition. So können wir mit Gästen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit sprechen, nämlich Leadership und digitale Transformation. Wir freuen uns auf jeden Fall, weiteres Feedback zu erhalten und natürlich auf die Treue in den Gesprächen. Deutsche Unternehmen stehen derzeit an einem kritischen Wendepunkt. Auf der einen Seite baut sich massiver Wettbewerbsdruck aus dem Ausland auf, der durch die digitale Disruption und neue Marktteilnehmer stetig zunimmt. Auf der anderen Seite sorgen tiefgreifende Umwälzungen wie der Klimawandel, geopolitische Spannung und strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt für ein immer komplexeres Umfeld. Übrigens Bereiche, die Frau Merkel gerade als Fehler bezeichnet hat in ihrer Buchvorstellung. Wo sie sagt, da haben wir zu wenig drauf geschaut. Die Frage, die sich nämlich stellt, ist, wie darauf reagieren. Sich zurückziehen und auf Bewährtes setzen erscheint verlockend. Doch wer sich nicht bewegt, droht abgehängt zu werden. Studien wie die von McKinsey belegen den Wert von Mut und Innovationskraft. Unternehmen, die konsequent neue Wege gehen, entwickeln nicht nur deutlich schneller marktgerechte Produkte, sie treffen zudem häufiger genau die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden. Damit bauen sie sich einen klaren Wettbewerbsvorteil auf. Die Botschaft ist eindeutig. Es ist Zeit für Mutausbrüche. Lasst uns gemeinsam optimistisch auf das Jahr 2025 blicken und nach vorn schauen, anstatt im Status quo zu verharren. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 12 Jahren intensiv mit innovativen Lösungen und Designs für die digitale Transformation. Sein Herz schlägt für Innovationen, genauso wie für zeitlose Klassiker, von Architektur über Mode bis hin zu Oldtimern. Er ist ein Genussmensch, liebt italienisches Essen, ein selbstgemixter Negroni und hegt den Traum, eines Tages selbst in Italien zu leben. Vor kurzem haben wir gemeinsam am Tisch gesessen und darüber gesprochen, was es eigentlich am meisten braucht im nächsten Jahr, nämlich Mut. Und siehe da, wenn wir uns gerade eine Anzeige der Hypovereinsmark anschauen, geht es genau darum, Mut, Leistung. Wenn wir uns die Programme des Gipfeltreffens der Weltmarktführer oder der DLD-Konferenz anschauen, geht es auch um Mut. Insofern freue ich mich auf das heutige Gespräch. Willkommen Nico zum Podcast Suits & Sneakers in der Digitaledition.
Hi Harald, guten Morgen.
Nico, du bist einer der Gründer von Day One, einem führenden Beratungs- und Designstudio, das digitale Transformation ganzheitlich begleitet. Wieso gehört für dich der Gedanke ans Design und die Customer Experience immer zu Innovationen dazu?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, wahrscheinlich muss man so ein bisschen, um den Gesamtzusammenhang dort herzustellen, so diese Begrifflichkeiten einsortieren, aufräumen, ne? Und wir haben so vor ein paar Jahren mal versucht, dieses Thema Design Maturity in Deutschland mal in den Start zu bringen und einzuführen. Was, wenn man jetzt in Nordamerika unterwegs ist oder in anderen, sag ich mal, sehr digital geprägten Ökonomien, dann ist das schon ein gängiger Begriff, ne? Also, dass unter Design Maturity im Prinzip die Fähigkeit verstanden wird, wie Unternehmen eigentlich Design in ihre komplette strategischen, also auch operativen Prozesse einbringen, um letzten Endes damit bessere Lösungen zu schaffen. Und diese Stufe 1 von Design in diesem Maturity-Modell, die sieht Design eben als was rein Funktionales an. Man könnte auch sagen Pixelschieberei. Und das ist letzten Endes der Punkt, wie Design in Deutschland halt heute oft noch irgendwie thematisiert wird oder eben auch verstanden ist, ne? Und das ist so ein Stück weit ein Druckschluss, weil wenn man Design mal rein ins Deutsche übersetzt, dann geht es am Ende des Tages um Gestaltung. Gestaltung ist natürlich überall. Gestaltung ist in Strategie, Gestaltung ist in Funktionalität, Gestaltung ist in Visualität, also eben an ganz vielen Stellen vertreten. Und ja, vor allem auch etwas, gerade wenn man jetzt auf Studiengänge schaut, Industrial Design und so weiter und so fort, ne? Also wo Design ja lange schon angewendet wurde, bevor wir jetzt angefangen haben, digitale Lösungen damit zu schaffen, dann ist es dort ja auch schon immer eine Art und Weise gewesen, wie man arbeitet. Also einen Stuhl zu gestalten, der eben im besten Falle nicht nur visuell, ästhetisch in ein Gesamtbild passt zu Hause, sondern der natürlich auch eine Funktionalität erfolgt. Also entweder etwas, auf dem ich den ganzen Tag ergonomisch sitzen kann, weil ich das in meinem Büro benutze, oder aber es ist vielleicht etwas, was für 2 Stunden bequem sein muss, weil es eher zum Abendessen ist, oder es ist ein Stuhl, den ich eigentlich eher als Lounge-Chair nutzen möchte, weil ich eben vorm Fernseher rumlümmel und relaxe. Und all dort ist ja eben schon immer eine ganz andere Herangehensweise gewesen an, in dem Falle sprechen wir Ergonomie, und am Ende des Tages ja dann eben die Frage, wer ist der Nutzer, wer sind die Nutzerinnen und wie muss das gestaltet sein, dass das funktioniert, ne? Und das ist so ein bisschen so ein Beispiel aus, wo kommt Gestaltung eigentlich her? Und wie wichtig ist es eigentlich, diesen Begriff zu differenzieren, damit wir am Ende des Tages dann wahrscheinlich auch zu einer sehr logischen Antwort und Konsequenz kommen, zu sagen, naja, also Gestaltung ist natürlich etwas, was wir sehr aktiv eben denken und leben müssen in all dem, was wir tun. Ich glaube so 2013, 2014, ich weiß nicht mehr genau, wann du das erste Mal mit dem Stichwort Design Thinking in Kontakt gekommen bist, ne? Ja, eigentlich auch schon seit den 80er Jahren Praxis, die ja unter anderem durch IDEO sehr stark auch forciert wurde, ist das ja sehr en vogue auf einmal gewesen, auch in deutschen Unternehmen. Dann wurden überall diese Innovationslabore gegründet und dann hat man irgendwie gesagt, so, okay, jetzt müssen wir hier mal Design Thinking machen und wir müssen Arbeitsweisen, Denkweisen verändern. Ne? Ich glaube, da hat das so angefangen, da ist das losgegangen. Wenn du heute Leuten mit Design Thinking irgendwie kommst, im Corporate, im Mittelstandsumfeld, haben die alle schon mal gehört, kennen die alle, gefühlt dann auch schon fast irgendwie wieder langweilig, weil sie sagen, ja, haben wir doch schon gemacht, hat auch nicht funktioniert. Aber die Frage, das ist ja dann vielleicht auch so grundsätzlich die Frage für Deutschland und Digitalisierung, ist ja so, warum hat es eigentlich nicht funktioniert, ne? Und ich glaube, das ist das Wichtige bei dieser Begriffseinordnung und auch zu sagen, so, wenn wir über digitale Transformation sprechen, wenn wir über Innovation sprechen, übrigens auch so ein Begriff, den es, glaube ich, nochmal lohnt, tiefer zu legen, auseinander zu nehmen, dann ist natürlich Gestaltung aus einem strategischen Gedanken, aus einem funktionalen Gedanken und aus einem visuellen Gedanken heraus eigentlich Dreh- und Angelpunkt von all dem, was wir da schaffen, wenn wir wollen, dass das am Ende des Tages Menschen einsetzen, nutzen, die das glücklich macht, zumindest Bedürfnisse befriedigt und das dann letzten Endes für uns als Marke oder Unternehmen auch eben eine positive Kundenbeziehung schafft.
Super Hergang. Ich glaube, nicht ganz einfach, aber ich hatte gerade diese Diskussion auch mit Heiner Lauterbach, mit dem Schauspieler, der auf LinkedIn, der auch über das Thema Marke, und ich glaube eben genau, die Zeit der deskriptiven Marken ist ja vorbei. Du hast eine Story dahinter, die auch viel interessanter ist. Ich glaube, im ersten Moment natürlich für viele Kunden trotzdem befremdlich zu sagen, so, okay, was habt ihr jetzt mit Design zu tun? Weil ihr macht ja gar keine bunten Bilder. Aber das Wort Gestaltung finde ich sehr passend. Und eins der Wörter, die interessanterweise ja auch im Amerikanischen ja auch so eingebürgert wurde sozusagen. Die sprechen ja auch gerne von Gestaltung. Und ich glaube, das zeigt irgendwie diese Kraft auch dieses schönen alten Wortes eigentlich auch, ne? Bevor wir nach vorne schauen, vielleicht nochmal einen Blick zurück. 2024, ein herausforderndes Jahr für die deutsche und internationale Wirtschaft, geopolitisch natürlich entsprechend auch. Wie ist denn dein Blick aus den Gesprächen, die ihr im letzten Jahr hattet und auch mit euren Kunden? Wie sah der Markt 2024 aus deiner Sicht für Unternehmen aus?
Ich glaube, sehr anspruchsvoll am Ende des Tages, ne? Egal, mit wem du gerade sprichst. Klar gibt es ein paar krisenresistente Industrien. Ich glaube, die funktionieren immer. Also zum Beispiel eben auch ja Unterhaltungsbranche und so weiter und so fort, wo wir ja gerade auch Venture-Projekte irgendwie treiben und etwas irgendwie auch bauen, ne? Wo man irgendwie sieht, so das ist recht resistent, gerade auch im globalen Kontext, weil ich glaube, eine gute Zeit wollen die Leute am Ende des Tages eben wie immer. Das funktioniert schon recht gut. Du siehst es aber in anderen Industrien, allen voran natürlich Automobilindustrie, die bei uns gerade im Unternehmen ja schon auch sehr präsent ist. Nicht nur, weil wir 2012 quasi einem sehr bekannten großen Konzern in Deutschland gegründet haben, sondern die ja auch seitdem begleiten, dass das natürlich extreme Herausforderungen sind. Ne? Und ich glaube, was halt super spannend ist und was zu beobachten ist, das wird ja an vielen Stellen diskutiert, dass wir, glaube ich, schon mehr denn je auch jetzt ein Empfinden dafür haben und eine Klarheit dafür haben, dass wir eigentlich kein Konjunkturproblem haben. Ich glaube, das ist ja so etwas, was wir gerne in Corona mal noch irgendwie angeführt haben, ne? Also ist jetzt gerade alles irgendwie schwierig und ungewiss und wir wissen nicht so genau. Und gegebenenfalls müssen wir halt eben über entsprechende Vertriebs- und Sales-Maßnahmen Konjunktur irgendwie anschieben. Aber das, was du halt überall siehst, was jetzt mit Sicherheit sehr klar ist, ist, wir haben kein Konjunkturproblem in Deutschland, wir haben ein Strukturproblem. Und dieses Strukturproblem siehst du eigentlich durch die Bank weg bei am Ende des Tages auch allen Kunden und Kundinnen in der Ablauforganisation, in der Aufbauorganisation, in diesen ganzen Dingen und Sachen, dass wir uns einfach extrem schwer damit tun, auch unter widrigen Bedingungen, unter herausfordernden Bedingungen, letzten Endes mit Zuversicht und mit Mut zu agieren, ne? Sondern im Prinzip eigentlich in dieser Komplexität der Dinge, was ja in den 70er Jahren ja auch mal unter diesem Begriff Future Shock irgendwie geprägt wurde. Ne? Also wenn zu viele Sachen irgendwie gleichzeitig passieren, dass wir dann verharren und starren und nicht mehr so genau wissen, was wir jetzt als nächstes irgendwie tun, dass ich das an ganz, ganz vielen Stellen wahrnehme, dass es extrem schwierig wird und ein hoher Druck irgendwie da ist, Umsätze zu generieren, Profit zu generieren, um vor allem irgendwie gefühlt so unabhängig und selbstbestimmt durch so eine Zeit zu kommen. Und gleichzeitig ich aber auch natürlich damit Herausforderungen konfrontiert bin, dass eben Absätze und das Interesse an Produkten als solche einfach nicht mehr so da ist, wie es das in der Vergangenheit mal war. Ja, so. Und ich glaube, das nehmen wir an vielen Stellen irgendwie wahr, unterschiedlichste Industrien, in denen wir arbeiten. Und man gleichwohl aber sagen muss, dass wenn Geld ausgegeben wird und wenn investiert wird, dann ist mein Eindruck mittlerweile schon, dass es dann allen voran auch im Kontext von digitalen Initiativen und Maßnahmen passiert.
Siehst du die Herausforderung vor allem, wenn du über Struktur sprichst, wirklich im Machen oder werden deutsche Unternehmen und der deutsche Staat irgendwo gehindert? Jason Schuh, der US-Generalkonsul hier in Hamburg, sagte vor einigen Tagen, für ihn ist die Regulierungswut in Deutschland und Europa immer das Beeindruckendste. Er steht vor seinen Mülltonnen und weiß immer nicht, in welche der Farben muss er jetzt seinen Müll reintun. Und sagte, das ist also als Beispiel für diese große Problematik der Regulierung im Vergleich zu den USA. Ist das für dich der Hinderungsschuh oder ist es doch die Mentalität und die Kultur in den Unternehmen, dass sie nicht gerne an Neues angehen?
Na, ich glaube, dass dieses ganze Regulierungsthema, das wird natürlich sehr prominent irgendwie diskutiert, ne? Und es wird an vielen Stellen ja vorangeschoben und dann sitzt so ein Christian Lindner in einer Talkshow und sagt, wir müssen mal ein bisschen mehr Milei und Musk irgendwie machen. Dann gibt's ja andere Podcasts wie hier Make Economy Great Again von Ulf Poschardt unter anderem, ne, die ja so sehr haut drauf irgendwie auch diesen total disruptiven Stil da irgendwie diskutieren und das auch proklamieren. Meine, das ist jetzt natürlich auch für eine tendenziell liberale, vielleicht sogar neoliberale Quelle jetzt auch nicht so ganz überraschend. Aber mit Sicherheit ist das ein Thema, mit dem wir uns da nicht einfach machen, ne? Also künstliche Intelligenz lebt irgendwie von Daten, Datenstrukturen, Verfügbarkeiten. Gleichzeitig werden wir natürlich sehr stark regulieren, was Daten und Datenstrukturen und die Haltung von Daten angeht. Machst du es dir nicht unbedingt einfacher? Das ist jetzt aber einfach mal neutral hingestellt, weil ich glaube, da könnte man ja vermutlich eine ganze Podcast-Reihe per se machen über dieses Thema und über diese Fragestellung, wie gehen wir damit um. Ich glaube schon aber auch ein Stück weit, dass diese Regulierungsthematik etwas ist, was wir gerne irgendwie nutzen und vorne anschieben, weil wir so ein bisschen auf die, ja, vielleicht wahren Dinge nicht draufschauen wollen und nicht draufschauen können. Weil ich meine, eine Sache ist ja ganz, ganz interessant. Ich habe mir das irgendwie im Vorfeld heute für unser Gespräch auch nochmal angeschaut. World Economic Forum gibt ja immer dieses Competitiveness Ranking raus, ne? Was ja im Prinzip auf diesen 12 Pillern letzten Endes dann im internationalen Wettbewerb letzten Endes Länder rankt und sich das irgendwie anschaut. Und dieser Pillar 11, das ist das ganze Thema Innovation Capability, ne? Also wie stark wird eigentlich Forschung und Entwicklung gefördert? Und da ist Deutschland halt immer noch auf dem dritten Platz. Also wir sind immer noch unter den Top 3, was diese Förderung mal grundsätzlich angeht von Innovationen bei uns im Land. Das heißt also, wir sind dort nicht abgeschlagen, wir sind dort nicht weit hinterher und wir haben eigentlich grundsätzlich, wenn man diesem Ranking vertrauen möchte, immer noch einen guten Nahboden für Unternehmen und für Dinge, Innovationen zu treiben und Innovationen zu machen. Und gleichzeitig, wenn du dir dann aber mal anschaust, wie sich Produktivität in den letzten Jahren entwickelt hat, ne, also diese Frage von Output zu Input, dann stellen wir halt fest, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren pro Jahr eigentlich nur noch, oder besser gesagt in Europa, nur noch 0,5% pro Mitarbeitenden in den Unternehmen gewachsen sind, während sie in den USA um 1,6% wachsen. Ne? Und das ist natürlich über einen Prozent, was da die Differenz ist, pro Mitarbeitenden, pro Beschäftigten. Und dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, wo die Differenz irgendwie herkommt und warum wir vielleicht sehnsüchtig in die USA schauen oder auch Menschen aus den USA hier stehen und sagen, ich verstehe nicht, was ihr hier macht. Ja? Weil das, glaube ich, da ein Stück weit einfach vor allem auch ja eine große Problematik gerade begraben ist, dass wir ja auch nicht über ein kurzfristiges Phänomen sprechen, sondern letzten Endes ja auch sehen, dass in unseren Kernindustrien, also Auto, Chemie, Maschinenbau, eigentlich schon seit 2014 wenn die Auftragslage zurückgeht und tendenziell die Absätze zurückgehen. Und wenn du dir aber im gleichen Zeitpunkt mal das Geschäftsklimaindex anschaust, dann ist der eigentlich bis Corona permanent gestiegen, ne? Und aus diesen beiden Zahlen, wenn man sich das im Vergleich anschaut, dann stellst du eben fest, dass wir, glaube ich, sehr lange Themen nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten oder uns einfach, weil es uns in Summe zu gut ging, damit einfach nicht kritisch auseinandergesetzt haben. Also die Automobilindustrie weiß das schon lange. Und diese Frage nach, was ist die Transformation für unsere Kernindustrie? Wie sieht Mobilität der Zukunft irgendwie aus? Was ist unsere Antwort auf Elektromobilität? Das haben wir zwar lange diskutiert, aber wir haben nie Entscheidungen getroffen und wir haben nie eine klare Strategie abgeleitet, ne? Und dadurch ergeben sich eben zum einen Strategieunsicherheiten und zum anderen muss man eben sagen, die guten Zeiten sind eigentlich die, in denen du investieren musst. Ich glaube, das kennen wir aus unseren privaten Haushalten ja auch, dass wenn es gut ist und das Einkommen irgendwie da ist, dann investiert man ja doch schon eher mal, vielleicht in Dinge, die einem einfach nur Spaß machen, aber in Dinge auch, die irgendwie mit Blick auf eine nachhaltige Perspektive sinnvoll sind. Und wenn du dann andersrum wiederum in Zeiten verfällst, in denen es kritisch ist oder schwieriger wird, dann wird es natürlich auch umso schwieriger, Geld in die Hand zu nehmen, weil sich ja gefühlt jeder Schritt, den du da machst, eigentlich wie alles auf Rot im Casino anfühlt. Und ich glaube, also da ist aus meiner Sicht eher das Problem, dass wir mit Sicherheit Regulierung ein Thema ist. Da können wir die Bundestagswahl nächstes Jahr hoffentlich als Chance begreifen, dass sich in dem Bereich etwas tut, dass sich in dem Bereich Dinge verändern. Aber ich glaube, das Thema, was wir kurzfristig uns angucken müssen, wo wir gerade auch aus der Privatwirtschaft irgendwie Fokus drauf legen müssen, ist das Thema Produktivität.
Ja, was spannend ist, ist natürlich schon, glaube ich, dass wir Deutschen immer gerne ins Jammertal verfallen und gar nicht mehr irgendwie auch das Selbstbewusstsein haben, dass wir schon auch irgendwie eine wichtige Nation sind und nicht nur auf eine Historie blicken können, sondern ja auch auf viel Know-how im Markt. Und trotzdem, ja, wird immer wieder vergessen, dass wir uns natürlich da auch nach vorne richten müssen und nicht nur uns darauf ausruhen. Und das ist, glaube ich, so definitiv, bin ich mir völlig bei dir, einer der großen Fehler. Ja. Wenn wir uns Innovationen in diesem Jahr anschauen, muss ich natürlich hier anbringen, als Apple-Fanboy, sicherlich die Apple Vision Pro, eins der großen Themen, die in den Medien waren. Was ist für dich Innovation in 24 gewesen? Also was hat neue Maßstäbe gesetzt oder hat das Potenzial zumindest, die zu setzen?
Also ich finde das spannend, dass du, ich weiß so sehr, dass du größer Apple-Befürworter bist, also vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Also Harald hat mir ja dann mal irgendwann seine Apple Vision Pro vorgeführt. Ich glaube, du warst einer der ersten, glaube ich sogar der erste, der in Hamburg oder vielleicht sogar in Deutschland dieses Gerät irgendwie hatte, ne? Harald hat das also eingeführt, könnte man wahrscheinlich im Apple Store nicht besser erleben. Wurde also sehr gut, sehr vertraut gemacht mit dem Produkt. Und ich weiß, dass du ein Fan ja von der Company bist oder auch ein Fan von den Produkten. Und gleichzeitig, weil ich es mir vorstellen konnte, dass du dieses Thema heute ansprechen würdest, habe ich gestern nochmal geschaut. Und ich meine, es ist offiziell noch nicht raus, ne? Aber die Anzeichen verdichten sich ja, dass sie zu Ende des Jahres die Produktion einstellen. Beziehungsweise also Ende letzten Jahres 2024 die Produktion einstellen. Und dann stellt sich natürlich die Frage so, ist das dann halt wirklich so geil, ja? Und ist das wirklich so disruptiv? Und ich würde das sehr kritisch betrachten irgendwie und sagen, die große Innovation war und ist es irgendwie nicht, weil wir nach wie vor einfach ein Hardware-Problem an der Stelle haben und das ist der Formfaktor und das ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass ich mir das Ding auf die Nase schnallen muss, egal wie leicht das ist, egal wie gut sich das trägt. Dieses Gerät an sich, was Apple dort gebaut hat, setzt mit Sicherheit den Maßstab in der Branche. Das ist ein faszinierendes Gerät, einfach mit Blick auf, was ist heute möglich mit der Technik und den Dingen, die wir kennen, also Sensoriken, Bewegungen und so weiter und so fort. Und trotzdem glaube ich, dass es nach wie vor einfach etwas ist, was in der Masse so nicht funktionieren wird und das auch noch eine ganze Zeit ins Land gehen wird, bis wir irgendwann wirklich in so eine Dimension rutschen, wo wir von, ja, eigentlich sagen wir mal physischen Geräten wie einem Smartphone, was wir in der Hand halten, eigentlich weggehen auf Geräte, die wir irgendwie auf der Nase oder in den Augen tragen, wo am Ende des Tages dann wirklich das ganze Thema Mixed Reality, Spatial Computing Realität wird. Ne? Deswegen bin ich da sehr kritisch. Glaube ich, trotzdem ist es natürlich relevant und wichtig, einfach solche Experimente zu machen, solche Dinge zu wagen, solche Dinge auszuprobieren. Ich glaube auch, dass Apple davon langfristig mit Sicherheit profitieren wird, auch wenn das kurzfristig auch mit Blick auf die Investitionssumme, die man ja so aus den Medien lesen konnte irgendwie, was da so investiert wurde in dieses Gerät, natürlich immens ist. Aber klar, am Ende des Tages können die sich das leisten. Ja? Die können das irgendwie machen und das wird denen jetzt nicht wehtun, diese 1 oder 2 Milliarden, die da in die Forschung und Entwicklung geflossen sind. Glaube ich, also ein kurzfristiges Thema. Wenn du mich fragen würdest, was war 2024 so die große Innovation? dann stellt sich ja bei Innovation immer die Frage, was sind denn die Dinge, die es uns wirklich ermöglichen, gezielte Veränderungen und Erneuerungen zu erwirken? Das ist ja mal runtergebrochen ganz einfach, was bedeutet Innovation am Schluss? Und gezielte Veränderung, gezielte Erneuerung, für mich in 2024 eigentlich das Spannendste und das Atemberaubendste mit Abstand ist das ganze Thema Large Language Models. Und vor allem in dem Bereich pre-trained LLMs, ne? Also grundsätzlich einfach die Fähigkeit und die Möglichkeit, trainierte LLMs sozusagen herzunehmen, sei es irgendwie von OpenAI, sei es von Google, sei es von Meta, die in dem Bereich ja massiv Dinge tun, extrem viel Dinge tun. Und vielleicht auch ein sehr spannendes Beispiel irgendwie ist mit Blick auf Apple Vision Pro, ne? Also, die sich selber vor, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, 3 Jahren umbenannt haben zu Meta, gesagt haben, Metaverse ist das neue Ding. By the way, in den letzten 12 Monaten trotzdem 17 Milliarden das Thema investiert haben. Ne? Also darf man ja nicht vergessen, das ist nicht tot bei denen. Das wird nach wie vor mit sehr viel Geld getrieben und auch gemacht. Und gleichzeitig aber natürlich bei Meta quasi ja eigentlich von gestern auf heute auf einmal LLMs am Start waren, mit denen man irgendwie arbeiten konnte, die man nutzen konnte, die mit Open Source Ansatz irgendwie auch verfolgt werden. Mark Zuckerberg hat vorletzte Woche gesagt, dass sie bald 600 Millionen Nutzer haben werden, was das Llama-Thema angeht. Ne? Also schon eine krasse Durchdringung. Man am Ende des Tages, glaube ich, dort sieht, wie schnell die geschiftet haben, wie schnell die entwickelt haben, manche Dinge irgendwie tun, aber wo gerade irgendwie die Prio 1 irgendwie liegt. Und das sind die LLMs. Und ich glaube, das ist die größte Innovationserkenntnis im Sinne von, was ist eigentlich da an neuen Technologien, also neue Möglichkeiten, mit denen ich gezielte Veränderungen und Erneuerungen eigentlich treiben kann, gerade dann, wenn wir auf das Thema Produktivität schauen.
Elisabeth Lorange, eine Startup-Gründerin hier aus Hamburg, die lange Zeit in den USA gelebt hat, hat plötzlich gesagt, dass sie eigentlich dafür plädieren würde, dass wir eine staatlich betriebene oder öffentlich betriebene Cloud- und LLM-Version auch hätten, die also staatlich finanziert wird, nicht nur betrieben, sondern staatlich finanziert wird, um es wirklich allen Menschen zu ermöglichen, daran teilzunehmen. Wie siehst du das? Also sprach von 72 Millionen, ne, kostet es letztendlich, das so aufzusetzen. Und das wäre natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein für einen Staat. Für ein Unternehmen natürlich was ganz anderes oder für eine Einzelperson.
Ja, das irgendwie aufzusetzen. Ne? Gleichwohl würde ich aber sagen, also Blick auf 2025, die Big Four werden 2025 ungefähr 220 Milliarden US-Dollar in das Training ihrer LLMs stecken. Ne? Mal so im Vergleich, der Bundeshaushalt Deutschland 2024 445 Milliarden. Also mal um irgendwie die Relation zu sehen und die Größenordnung zu sehen, was dort Geld investiert wird. Ne? Also der Gründer von der Company, die Cloud machen, also in die ja Amazon, die jetzt gerade die größte Investition quasi gesteckt hat, die Amazon jemals in ein externes Unternehmen gesteckt hat. Ich glaube, sie haben jetzt ihre Investition auf 8 Milliarden oder so, glaube ich, verdoppelt im Vergleich zu Anfangsinvestitionen. Zahl müsste ich nochmal genau nachschauen, aber die haben im Prinzip 2024 so ungefähr 1 Milliarde Dollar irgendwie in das Training ihrer LLM investiert und das wird sich gemäß Aussage von den Gründern eben in den nächsten 2 Jahren ver5- bis ver10-fachen, was dort investiert wird in diese Sachen. So, und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das betrachten. Ne? Also natürlich kannst du sagen, 72 Millionen kostet das, damit der Staat das irgendwie hinstellt, ist ja schön und gut. Aber du musst das ja fortlaufend weiterentwickeln und du musst ja neben den Fähigkeiten, Geld in die Hand zu nehmen, auch die Fähigkeiten besitzen, die Power zu haben, also die Rechenpower zu haben, um am Ende des Tages solche Sachen irgendwie auch zu betreiben. Und die musst du dir ja erstmal einkaufen. Ne? Und damit war ja Elon Musk jetzt ja auch gerade wieder groß in der Presse, den Deals, die dort gemacht wurden. Also die versuchen ja gerade im Prinzip sich eigentlich alles irgendwo auf Vorrat einzukaufen, wie es nur geht, weil das eben das ganz große Rennen ist. Ja? Und dann sagen wir natürlich, ey, in Deutschland, wir machen Subventionen, dass Intel hierher kommt und hier große Chipfabriken irgendwie baut und wie die Geschichte ausgeht, wissen wir ja alle. Also wäre ich damit sehr kritisch. Ich finde das grundsätzlich keine schlechte Idee mit Blick auf natürlich Gleichsetzung und jeder sollte die Chancen haben, das zu nutzen, um vielleicht auch so ein Produktivitätsthema in den Griff zu bekommen in Deutschland. Aber gleichzeitig glaube ich eigentlich, dass die Dynamik und die Innovation und letzten Endes auch das Kapital, was dafür gebraucht wird, nebst anderer Infrastruktur, Privatwirtschaft schon ganz gut aufgehoben ist.
Also haben wir doch die digitalen Staaten als Schattenstaaten zu den tatsächlich regionalen. Ja, absolut. Wir haben es ja am Anfang gesagt, innovative Unternehmen entwickeln schneller und besser neue Produkte und Dienstleistungen, aber vor allem sind sie auch profitabler. Von 2005 bis 2023 hat das BCG-Portfolio der 50 innovativsten Unternehmen den Gesamtmarkt bei den Aktionärsrenditen deutlich übertroffen, um 3,3 Prozentpunkte pro Jahr. Ja, glaube ich, auch nochmal ein klares Signal, warum überhaupt Innovation. Das ist ja nicht nur der Innovation willen oder man will ja nicht fancy irgendwie vorne vorweg gehen, sondern es hat ja tatsächlich auch einen Impact. Was macht für dich persönlich Lust auf 2025?
Ich weiß nicht, wie das dir geht. Da liegen ja zwar ein paar Jahre zwischen uns, aber jetzt auch gar nicht so viele. Aber ich glaube, man würde uns wahrscheinlich tendenziell unterschiedlichen Generationen jetzt irgendwie zuordnen. Aber wahrscheinlich eine der Sachen, jetzt kennen wir uns ja auch schon eine Weile, die uns ja neben unserer Begeisterung für die Themen irgendwie eint, über die wir heute ja auch sprechen, ist ja, glaube ich, auch so eine Lust an Arbeit einfach und eine Lust an Dinge anzupacken und Dinge zu bewegen, ja, und Zukunft zu gestalten, wo man einfach sagt, so, da macht das irgendwie Spaß zu leben, zu sein, mit anderen zu interagieren. Und ich muss für mich sagen, ich war tatsächlich immer sehr, sehr stolz darauf, Deutscher zu sein und auch in Deutschland zu leben. Einfach grundsätzlich finde ich in vielen Dingen oder in vielen Umständen, für die das Land ja auch lange irgendwie im Ausland sehr hoch angesehen war oder vielleicht auch noch ist, aber mir immer sehr wichtig waren und ich da immer sehr stolz drauf war, dass wir das als Gesellschaft irgendwie geschafft haben und dass wir uns diesen Status erarbeitet haben, ne? Dass wir in wirtschaftlich stabilen Zeiten leben, dass man irgendwie sagt, wir sind eine Industrie, die im Prinzip oder ein Land, was mit seiner Industrie vor allem voran in wichtigen Industriebereichen führend ist, in den Innovationen, in den Neuerungen, wo also einfach viel aus Deutschland am Ende des Tages kommt und in die Welt getragen wird. Und die Tatsache, dass das mit Sicherheit zum Teil faktisch, aber auf allem voran auch im Gefühl, ne? Also du hast das vorhin ja auch angesprochen, dass wir gut da drin sind, uns irgendwie dann auch selber nochmal richtig einen draufzuhauen, wenn es die anderen schon machen. Das ist so ein Gefühl irgendwie, was einen gerade umgibt, so da habe ich keinen Bock drauf, de facto, ne? Also ich möchte eigentlich wieder zurück zu dem, zu sagen, so, Deutschland ist eben ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, irgendwie Zukunft zu gestalten und das nach Möglichkeit eben nachhaltig zu gestalten und auf allen drei Dimensionen, also ökologisch, ökonomisch und sozial. Und das ist für mich eigentlich der große Antrieb, da 2025 auch wieder Gas zu geben und reinzugehen und eben aus dem Beratungs- und Agenturkontext kommend eben unseren Kunden, Kundinnen, den Industrien dabei zu helfen, so diesen Turnaround zu schaffen. Vor allem so ein positives Momentum irgendwie zu generieren, weil daran glaube ich ganz fest und deswegen finde ich den Titel des Podcasts auch so gelungen ist, ne? Also mit Mut, mit Neugier und mit Zuversicht Zukunft zu gestalten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es dann auch besser wird, ne? Wenn ich schon pessimistisch und skeptisch an die Themen irgendwie rangehe. Ich habe jetzt keine Studie parat, die ich zitieren könnte, aber ich nehme an, es gibt welche dazu, dann wirst du feststellen, dass das, was da am Ende des Tages rauskommt, nicht so gut ist, wie wenn du das mit Zuversicht und Euphorie irgendwie tust, ne? So, und ich glaube, das wird ein ganz großes Thema für nächstes Jahr und ich glaube, es ist ein großes Leadership-Thema, was ihr ja in diesem Podcast ja auch sehr intensiv diskutiert oder dich ja auch in deinem beruflichen Leben sehr intensiv prägt, dass das eine echte Herausforderung für Leadership wird im nächsten Jahr, mit Mut und mit Zuversicht Teams einzuschwören und mit ihnen voranzugehen und eben zu sagen, so lasst uns den Karren aus dem Dreck ziehen. Ne? Und da habe ich Bock drauf. Das macht mich irgendwie zuversichtlich und glaube auch so aus diesem Moment heraus zu sagen, so wir haben es jetzt verstanden, das ist problematisch. Wir haben es jetzt auch 2024 ein Jahr lang auch diskutiert, wie schlecht das hier alles ist und warum das alles nicht funktioniert. Ne? Aus dieser Ernsthaftigkeit heraus und vielleicht auch diesen Themen, dass wir es verpasst haben, in den guten Zeiten irgendwie agil zu sein, dass das so der Antrieb ist für 2025 und dass da Dinge passieren. So. Und das macht mir Mut, das macht mir Zuversicht. Ich glaube auch jetzt persönlich mit uns, auf uns geblickt als Unternehmen, 2024 ein sehr, sehr gutes Jahr war. Also sowohl im Umsatzwachstum, aber auch in der Profitabilität. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit unseren Kennzahlen. Und ich glaube, das zeigt am Ende des Tages stellvertretend eben auch, dass eine Bereitschaft dazu da ist, Dinge zu bewegen und Dinge zu verändern. Und da wir jetzt ja nun mal exklusiv im digitalen Space irgendwie arbeiten, vor allem, dass auch im digitalen Space irgendwie passiert. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir beeinflussen können mit dem, was wir machen, mit dem, was wir tun. Und darauf habe ich einfach Lust und darauf freue ich mich, jetzt Sachen anzupacken und Dinge zu verändern.
Ja, ich finde es schön, dass du auch mal sagst, ich bin stolz und froh, Deutscher zu sein. Das hört man ja nach wie vor immer noch sehr selten in unserem Land, in anderen Ländern völlig, völlig natürlich. Ich hatte auch gerade auf LinkedIn eine Anfrage von so einem, weiß nicht, wie man nennt, aber auf jeden Fall so ein Berater, der eben auch dir eine zweite Staatsbürgerschaft oder ein Golden Visa besorgen kann, wo ich nur geantwortet habe, was soll ich damit? Ich bin Staatsbürger, eins der diplomatisch wertvollsten Pässe der Welt. Ja, ich kann in fast nahezu jedes Land reisen mit einem deutschen Pass. Warum sollte ich? Ja, sie brauchen ja einen Plan B. Ich habe nur gedacht, so, wofür? Ja, also ich bin auch noch zuversichtlich, dass Deutschland auch in den nächsten Jahren noch einen guten Status hat und vor allem auch diplomatisch, sodass ich da keinen Grund sah. Also ich habe nur gedacht, so, vielleicht falsche Zielgruppe, da unbedingt Deutsche anzusprechen. Aber anscheinend gibt es Menschen, die da vielleicht das brauchen. Also, ne, Teams einspannen auf Mut, hast du gerade gesprochen. Gutes Thema. Was macht ihr intern? Also wie du hast ja eine herausragende Mannschaft, die da ja mit einer großen Begeisterung ja auch an den Kunden arbeitet. Wie kriegst du es hin, auch aus Führungssicht, die immer wieder zu motivieren und eben auch denen klarzumachen, was für einen wertvollen Beitrag sie jetzt auch leisten und vor allem auch 25 leisten können?
Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Leadership ist ja nicht so eine Einmallösung, ne, sondern Leadership ist ja so eine Everyday Practice. Und das ist natürlich etwas, was man stetig und ständig irgendwie forcieren und treiben muss, wo es ja jetzt auch nicht die große eine Maßnahme irgendwie gibt, sondern am Ende des Tages, glaube ich, dass über viele Dinge konstant und fortlaufend irgendwie passiert. Und ich glaube, so ein Grundmanifest oder eine Sache, die eben ganz wichtig ist, über die wir auch immer wieder sprechen und ich glaube, die man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, wenn man, ich sage jetzt mal, als Dienstleister agiert, ne? Also egal, ob du jetzt aus der Beratung kommst, ob du aus der Agentur kommst, ob du in einem Hybrid wie Stay One beispielsweise einer ist, irgendwie kommst. Ich begreife diese Arbeit als Privileg, ja? Weil ich glaube, am Ende des Tages kommen Menschen zu uns, die haben Ideen und die bezahlen dir Geld dafür, dass du mit ihnen an ihren Ideen arbeitest. Ja? Und das betrachte ich bis heute und das habe ich schon immer als ein totales Privileg erachtet und betrachtet, wenn du in der Beratung irgendwie arbeitest. Ne? Wenn du dann noch Kunden hast, mit dem man irgendwie auch gut zusammenarbeiten kann, ja, weil es da einfach auch menschlich eine Idee von Respekt und Miteinander irgendwie gibt, dann finde ich, ist das grundsätzlich erstmal ein toller Beruf und eine tolle Geschichte, der man da irgendwie nachgehen kann. Und ich glaube, das muss man sich grundsätzlich klar machen und das muss man sich immer wieder klar machen, auch wenn vielleicht mal Situationen in der Zusammenarbeit oder mit einzelnen Personen herausfordernd sind oder vielleicht auch mal Entscheidungen getroffen werden, die man so nicht unbedingt irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich glaube, das ist die Basis von allem. Ich glaube, darauf muss man sich immer wieder besinnen und berufen, wenn man jetzt auf die Dinge kommt, die wir so machen. Dann haben wir darüber hinaus natürlich die Aufgabe, aus einer Neugeschäftssicht dafür zu sorgen, dass wir halt auch spannende Projekte irgendwie auch ranholen. Das hat natürlich ja viel damit zu tun, wie präsentieren wir uns nach außen, wie klar nachvollziehbar, weil das ist ja dann wiederum in Beratungs- und Agenturwelten gar nicht so einfach für Kunde, Kundinnen von draußen irgendwie zu verstehen, so was genau machen sie jetzt, was machen sie nicht. Ne? Also uns nach außen richtig zu präsentieren, die Value Proposition gut rüberzubringen und am Ende des Tages eben auch diesen Vertrauensvorschuss dann zu erwirken, weil auch das ist ja das, klar, am Ende des Tages entsteht eine Lösung. Aber es geht ja immer um einen Vertrauensvorschuss, dass Menschen dir vertrauen und glauben, dass du jetzt der Beste bist oder mit deinem Team zusammen der Beste bist, um an ihren Ideen zu arbeiten und daraus erfolgreiche Lösungen zu machen. Und ich glaube, das ist so ein zweiter Baustein, der natürlich super, super wichtig ist, den wir uns im New Business Bereich reingeschrieben haben als Ziel, dass es nicht nur darum geht, einfach Umsatzziele zu erreichen, sondern dass es vor allem auch darum geht, Projekte zu gewinnen, die einfach auch inhaltlich motivierend und herausfordernd sind, weil nach diesem 70-20-10-Prinzip, ne, also wie entwickeln sich Menschen, wie wachsen Menschen und das ist ja einer der zentralen Antriebe, warum Leute am Ende des Tages zufrieden sind und motiviert sind, passiert natürlich 70% im Daily Doing und also demzufolge ist es eben super entscheidend, wie attraktiv oder wie herausfordernd eigentlich die Aufgaben im Daily Doing sind. Ne? Also das heißt, ich glaube, das sind totale Leadership-Themen, dieses Mindset aufrechtzuerhalten, die richtigen Projekte reinzuholen. Und darüber hinaus dann letzten Endes natürlich zu schauen, dass wir in der Art und Weise, wie wir das Team zusammensetzen, wie die Teams arbeiten, auch die miteinander arbeiten, gerne miteinander arbeiten und davon auch profitieren im Sinne von Lernkurven und Fähigkeiten. Wieder auf diese 70% geschaut. Ne? Ich glaube, da entsteht dann ganz viel, wo du Menschen letzten Endes dann auch ja mit Motivation, mit Neugier, mit Lust irgendwie ausstatten kannst. Und die restlichen 20% bzw. 10% sind natürlich dann Themen, wo man irgendwann gucken muss, was kann ich halt darüber hinaus an zusätzlichen Formaten und Dingen irgendwie anbieten, wo man einfach Gedankenprozesse, Weiterentwicklungsprozesse, Persönlichkeitsbildungsprozesse, weil das passiert natürlich auf Arbeit auch sehr viel, gerade wenn man mit jungen Menschen arbeitet und wir haben ja auch einige junge Menschen bei uns im Team, um das eben konstant zu triggern, das konstant eben wie sozusagen zu fördern, sodass dort auch tendenziell ja, so eine konstant, zumindest mit Blick auf, wo verbringe ich jeden Tag meine Zeit und was mache ich da eigentlich am Ende des Tages, ein positives Fazit und eine positive Haltung entsteht. Und ich glaube, deswegen, ich könnte das jetzt gar nicht so sehr sagen, wir machen genau die zwei Formate und das bringt es irgendwie, sondern ich glaube, es geht um Mindset, es geht irgendwie um Leadership und dann geht es eigentlich am Ende des Tages um Teamwork und die Sachen konstant zu fördern über verschiedenste Initiativen. Ich glaube, das führt am Schluss dazu, dass Menschen mit Motivation und Leidenschaft dann auch vorangehen. Ne?
Ja. Absolut, sehr gute Sichtweise. Und ich glaube auch, vor allem gefällt mir sehr gut diese Aussage, dass es ein Privileg ist. Das empfinde ich genauso, dass dieses Vertrauen, was du von Kunden geschenkt bekommst, dass sie eben mit dir zusammenarbeiten wollen und mit dir an einem Thema, was das Unternehmen ja letztendlich auch nachhaltig prägt und auch wertschöpfend auch ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Gut, was aus meiner Sicht der eine oder andere auch vergisst und das nicht mehr so stark vor Augen hat. Deshalb danke, dass du das hier nochmal anbringst. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Wir hatten ja gerade vorhin das Thema KI in 24 LLMs, die salonfähig geworden sind und stärker das geprägt haben. Was sind aus deiner und eurer Sicht die größten Herausforderungen für Unternehmen, die eben solche neuen Technologien in ihr Geschäft integrieren? Und wie begegnet ihr diesen oder wie unterstützt ihr eure Kunden da?
Ich meine, das ist das LLM-Thema. Ich glaube, OpenAI ist jetzt so knapp 2 Jahre alt. Ne? An diesen KI-Themen wird ja schon ganz lange geforscht und auch getan und gemacht. Gleichwohl, glaube ich, wenn du mich 2022 gefragt hättest oder mir gesagt hättest, dass wir schon so weit sind, wie wir dann auf einmal irgendwie waren, hätte ich nicht für realistisch gehalten. Und wenn überhaupt, hätte ich gesagt, naja, also so eine Company wie Google, ne, die können das vielleicht. Also das fand ich schon extrem beeindruckend, was da passiert ist binnen kürzester Zeit. Und gleichwohl haben wir auch gemerkt, bei uns so im Interesse in der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Themen, so richtig hat das eigentlich erst im zweiten Halbjahr 2024 jetzt angefangen. Ne? Also du merkst, dass irgendwie Anfragen da sind für Vorträge, für Workshops, wo wir sagen, wir brauchen jetzt mal Leute, die uns dabei helfen. Und das ist ganz spannend, dabei helfen, wie wir einen Weg finden, uns mit diesen Möglichkeiten zu beschäftigen. Ne? Also es geht gar nicht so sehr um zu sagen, so, also ich habe mir das jetzt hier mal durchgelesen, das ist jetzt alles total super, das will ich irgendwie machen und jetzt brauche ich irgendwie jemanden, der das für mich realisieren kann, sondern die Anfragen sind so, wir brauchen mal Leute, die uns mal so ein Stück weit aufzeigen, was geht denn da eigentlich gerade alles so, ne? Die uns dabei helfen und das Mindset von unseren Mitarbeitenden von, das nimmt mir meinen Job weg, hin zu, das ist ja spannend, interessant, damit beschäftige ich mal, setze mich jetzt mal auseinander irgendwie. Also das fängt jetzt gerade erst an. Es gibt auch eine ganz spannende Studie dazu von Morgan Stanley, die so ein CIO-Survey gemacht haben, ne? Wo im Prinzip auch die Hälfte des CIOs, die sie befragt haben, quasi LLM-produktive Projekte, also Projekte, die wirklich quasi Large Language Models irgendwie einsetzen, so ab dem zweiten Halbjahr 2025 oder später angehen wollen. Ne? Also das ist schon ganz interessant, dass das jetzt irgendwie erst anfängt und jetzt irgendwie erst einsetzt. Und du machst also diese Sensibilisierung und, glaube ich, so ein zweiter großer Aha-Effekt, der gerade eintritt, der auch immer ganz spannend ist in der Selbstreflexion bei den Leuten, ist dann zu sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, warum wir Daten brauchen. Also ich glaube, wenn du so auf diese C-Level-Ebene irgendwie guckst, also gefühlt rennen alle seit 15 Jahren durch die Gegend und sagen, ja, Daten sind das neue Gold und Daten sind super, super wichtig. Und ich glaube, so vielleicht die Menschen im Media und Co., ja, die haben es verstanden, weil sie im Programmatic Advertising die Sachen ja wirklich einsetzen und auch nutzen. Aber ich würde behaupten, also einfach nur subjektiv aus dem Bauchgefühl, 70% C-Level-Landschaft, die auf irgendwelchen Bühnen steht und von Daten redet, letzten 10 Jahre eigentlich eher ernsthaft nicht verstanden, warum genau jetzt und wenn dann für super marginale Use Cases. Ne? Und ich glaube, das ist so dieser große Aha-Moment, der jetzt mit den LLMs irgendwie einsetzt, dass in dem Moment, wo du sagst, ja schön und gut, jetzt habe ich mit OpenAI beispielsweise so ein paar Themen in meinem Alltag irgendwie leichter gemacht oder mit Copilot, weil wir jetzt irgendwie Office 365 nutzen. Aber jetzt würde ich ja mal ganz gerne, dass die Dinger auch auf meine Daten irgendwie zugreifen und kann ich die da irgendwie reinpacken und das anreichern? Und dann ist ein großer Aha-Effekt da, ne? Dass entweder sind Daten da, es ist aber überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise darauf zuzugreifen, weil sie in zig unterschiedlichen Systemen liegen, oder sie sind gar nicht da. Und dann bist du eigentlich ganz schnell im Momentum, wo du weniger LLM-getriebene Experiences für, sagen wir mal, Mitarbeitende oder Endkunden irgendwie schaffst, sondern baust irgendwie erstmal so grundlegende Datenstrukturen, mit denen das dann überhaupt irgendwie erst möglich wird. Ne? Und das ist so unsere Erkenntnis aus diesen initialen, wie setze ich mich mit dem Thema auseinander, wie bringe ich meine Mannschaft dahin, dass sie sich für die Sachen begeistern und mit weniger Scheuklappen am Ende des Tages da auch agieren, bis hin zu dem Realitätskonflikt dann, oh okay, wenn ich jetzt mal die ersten Schritte gemacht habe und dann noch tiefer irgendwie meine Prozesse rein will, dann habe ich meistens sehr schnell irgendwie ein Datenthema.
Ja, finde ich gut. Ich muss auch kritisieren, dass momentan viele Unternehmen auch mit diesem Mindset umhergehen, wenn wir KI einsetzen, können wir Mitarbeiter einsparen. Ich versuche dann immer, genau diesen Tenor dann umzudrehen, zu sagen, ich würde es eher so sehen, wenn ich KI einsetze, dann kann ich mir mit den gleichen Mitarbeitern mehr Arbeit erledigen und mehr Umsatz und mehr Profit für meine Firma machen. Und das ist immer ganz interessant, dann zu sehen, wie so C-Levels darauf reagieren, wenn die dann wirklich in dem Moment sagen, so, Ja, das ist in der Tat deutlich attraktiver und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, aber das ist so wieder dieses sehr, sehr deutsche, ja, Kosten einsparen, statt zu sagen, nein, ja, ich habe mehr Ressource und am Ende des Tages ist der Mitarbeitende ja mein wertvollstes Gut im Unternehmen, wenn ich vernünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe und wenn ich deren Produktivität erhöhe, kann ich mehr Umsatz machen, kann ich mehr Kunden bedienen und so weiter. Und das ist ganz interessant, immer zu beobachten, wie dann so das auch Klick macht im Kopf, aber es halt einen Moment dauert, ne, weil die wieder immer dieses Kosten einsparen, gerade in Zeiten, sage ich mal, einer gewissen Rezession. Ne. Dass man, glaube ich, am Ende des Tages für bestimmte Bereiche, ja, du hast Mediaagenturen angesprochen, da wird es ein großes Thema sein. Ja, ich war vor kurzem auf einem AI-Event, der hinter verschlossenen Türen war, weil die Kunden der Agentur gezeigt haben, was sie da schon machen. Und wenn du siehst, dass für eine große Fahrzeugmarke keinerlei Shootings mehr notwendig sind, sondern alles über CGI und AI gemacht wird, dann weißt du schon, okay, da sind massive Umbrüche in der Agenturszene. Ja, Legal Tech und so weiter, natürlich heute oder morgen weniger Rechtsanwälte brauchst als heute, das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, wir müssen diesen Tenor verändern. Wir schaffen mehr Produktivität und wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sinnvollere Themen als eben nur stumpfe E-Mails oder sonstiges abzuarbeiten einsetzen. Ich glaube, das muss in den Köpfen reinkommen.
100%. Also das ist genau dieses Prozent zwischen Europa und den USA, was ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube, Genau da sollte der Fokus liegen. Und es gibt drei Dimensionen aus meiner Sicht, was dir dort irgendwie helfen kann, ne? Und es kann das Ganze ganzheitlicher machen, es kann es besser machen und es kann es schneller machen. So, das sind diese drei Dimensionen und alle drei boosten am Ende des Tages irgendwie Produktivität. So, und ich glaube, darum geht es, ne? Also, das wird einfach extrem wichtig sein für uns, mit dem Mindset die Dinge zu tun und was du halt eben gesagt hast, ne? Also, ich glaube, dieser naheliegende Fragestellung, was kann ich damit einsparen, dadurch, dass ich diese Technologien nutze, die kommen natürlich auch aus einer aktuellen Situation und aus einem aktuellen Druck heraus. Ich glaube, diesen Mindset-Shift hinzukriegen, wenn man über die Sachen nachdenkt und anfängt, damit zu arbeiten, der wird für uns entscheidend sein und damit letzten Endes dann auch, ja, positiv und optimistisch eine richtig, richtig gute Zukunft dann auch zu gestalten. Ne?
Du hast gerade von das Thema Leadership ja bei Day One schon angesprochen. Vielleicht nochmal da im Anschluss die Frage, wie gestaltest du oder ihr Kultur und Arbeitsweise bei Day One, um immer fit zu sein, auf der Höhe zu sein? Du musst ja immer einen gewissen Vorsprung auch den Kunden gegenüber haben, damit eben neue Innovationen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt werden. Insbesondere, ja, was kannst du da Unternehmen mitgeben, daraus eben auch was zu lernen und selber zu implementieren?
Ich glaube, der entscheidende Punkt, und das ist das, was du verstehen und sehen musst, ist, ich glaube, grundsätzlich brauchst du eine kritische Masse an Menschen in deinem Unternehmen, die von ihrem Typus her so eine unternehmerische Idee oder Haltung mitbringen oder einfach neugierig da drauf sind und dort umtriebig sind, ne? Die mit Sicherheit auch ein bestimmtes Maß an Skillset und Qualifikation mitbringen oder das auch im Verbund als Team irgendwie mitbringen, so. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass du diese kritische Masse an Menschen identifizierst. Das wird niemals 100% von deinem Team sein. Das hat unterschiedlichste Gründe, unterschiedlichste Dinge, ne? Aber es gibt diese kritische Masse so und die musst du finden und wenn du sie nicht hast, dann musst du sie irgendwie aufbauen. Ich glaube, das ist super, super entscheidend. Und wenn du diese kritische Masse an Menschen hast, dann musst du dir natürlich Gedanken machen, wie du das Maximale da aus ihnen eigentlich rausholst am Potenzial, ne? Und dann gibt's für mich immer so vereinfacht gesagt jetzt zwei Stereotypen. Es gibt so diesen einen Stereotyp, da musst du einfach nur aufpassen, dass du nicht im Weg stehst, weil die finden den Weg von vorn nach vorne schon irgendwie von ganz alleine, ne? Sei denn du machst die Tür zu oder stehst da zwischen dem Weg und tackelst sie aus Versehen, vielleicht ja auch gar nicht wissentlich. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, also diese Freiräume schaffen und die Leute machen lassen, sie mit Vertrauen ausstatten im Grundsatz, ne? Und sie natürlich auch mit Kapital ausstatten, was zum Beispiel einfach Zeit ist, also Freiräume schaffen oder aber natürlich vielleicht auch finanzielle Ressourcen, um bestimmte Dinge zu tun und irgendwie zu machen. Und dann hast du natürlich die andere Gruppe an Menschen oder diesen anderen Stereotypen, wo du halt ein bisschen mehr irgendwie auch anschieben und motivieren musst und hinterher sein musst irgendwie, die also auch immer wieder so einen Schubser irgendwie auch brauchen, um das Potenzial aus ihnen rauszuholen, ne? Und ich glaube, das sind so diese zwei Typen und diese kritische Masse musst du identifizieren. Und wenn du das beherzigst und das konstant machst, wurde ja auch lange beschrieben von Google, ne? Also dieser eine Tag die Woche, wo sich die Leute Gedanken darüber machen sollen, was können sie gestalten und tun und machen für die Zukunft, dann kamen da ja unterschiedlichste Innovationen bei Google irgendwie raus, wenn man diesen Mythen glauben mag, dann passiert das. Und dann ist das irgendwie da. Ja? Und das Zweite, was du den Leuten irgendwie dann aber mitgeben musst, ist, wenn du sie laufen lässt, zu sagen, so, ey, denk mal dran, dass du auch mit dem Rest von der Mannschaft mal wieder einchecken musst, ja, ab und zu. Also teile das Wissen, teile das, die Informationen, die du hast, teile irgendwie die Neugier, und bringe das eben mit und bringe das anderen Menschen bei. Und ich bin sehr dankbar um so Tools wie Slack oder MS Teams und so weiter. Ich glaube einfach dieser Bewegung weg von E-Mail hin zu Chat, hin zu Gruppenchats ist ein ganz großer Vorteil, wie du einfach in der Unternehmung, finde ich auch aus Leadership-Gesichtspunkten übrigens, relativ viel mitkriegen kannst, ohne dass du Menschen ständig auf die Nerven gehen musst. Das heißt, hier schreibt man einen Report, hier ist ein Schuh fixed, lalila, ne? Sondern einfach zu sagen, so ey, pflegt eine Open Channel Policy in Slack, teilt Informationen, macht den Extrameter, weil es am Ende des Tages alle davon profitieren, ne? Also asynchron letzten Endes sich auch Informationen zu holen, sich darüber auszutauschen, diese Informationen zu teilen, glaube ich, ein wahnsinnig großer Gewinn ist. Und wenn du das paarst, mit natürlich dann auch gezielten Events, gezielten Veranstaltungen, wo also Dinge gezeigt werden, wo Workshops gemacht werden, dann hast du, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, immer am Zahn der Zeit zu sein. Also kritische Masse identifizieren, verstehen, wie man sie führt, ihnen Kapital zu geben, Zeit und Geld und sicherzustellen, dass sie aber auch ein Verantwortungsbewusstsein dafür haben, diese Informationen wieder zurück in die Organisation zu tragen, sodass man dann lernfähig ist als Gemeinschaft. Das ist das, was ich allen raten würde und mit auf den Weg geben würde, wie sie sozusagen ihre Unternehmen aus Mitarbeitenden Sicht sozusagen organisieren und letzten Endes dann auch führen. Ne?
Danke für diesen super wertvollen Tipp. Ich glaube, das wird vielen helfen, da nochmal den Anschluss zu bekommen. Das war wirklich sehr, sehr gut, ja. Worauf freust du dich am meisten in 2025?
Also ich glaube, ich freue mich sehr darauf, dass so mein Eindruck war, als ich jetzt ja vorhin schon gesagt, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen auch auf unsere Geschäftsentwicklung und Zahlen schaue, dass Corona vorbei ist. Also das, finde ich, kann ich jetzt wirklich irgendwie in den Zahlen noch ableiten und sehen, nicht nur im Umsatzwachstum, sondern auch in der Profitabilität, in den Auslastungen, in anderen KPIs, die wir verfolgen. Und das heißt, es ist eigentlich so Momentum, wo du aus so einer Reaktion wieder in so eine Aktion gekommen bist 2024 und es sich einfach wieder sehr danach angefühlt hat, dass wir gestalten und auch aktiv gestalten und Dinge tun. Und ich wünsche mir einfach für 2025, dass wir diesen Schwung mitnehmen können. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ist, dass aus diesem, jetzt haben wir ein Jahr mal diskutiert, warum hier alles nicht funktioniert und was wir machen müssten, irgendwie mal rauskommen und anfangen, irgendwie Dinge zu tun. Ne? So, und ich sehe das links und rechts schon auch, dass da so eine Bereitschaft dafür da ist, dass ein Interesse dafür da ist, dass es einen Ansporn irgendwie gibt, das Ganze wieder zum Positiven zu wenden. So. Und darauf freue ich mich einfach im beruflichen Kontext irgendwie. Und weil ich auch glaube, dass in den letzten ein, zwei Jahren den Eindruck gewonnen habe, dass Themen und Dinge angegangen werden, die lange sozusagen nicht so gerne gemacht wurden, weil sie komplex sind, weil sie vielleicht auch anstrengend sind. Und ich sehe mittlerweile aber eine andere Bereitschaft dafür, Dinge anzunehmen und Dinge zu verändern und da tiefer einzusteigen. Und das macht mir eigentlich Mut für 2025, um da letzten Endes so ein Momentum zu erfachen und dann auch mit so einer positiven Energie voranzugehen. Ne? Und ich, wie gesagt, gerade so Thema Produktivität, die Chancen und die Möglichkeiten, die in den KI-Themen mit LLMs irgendwie auch stecken, ne? Und welche Möglichkeiten wir da haben, so. Also das vielleicht an der Stelle nochmal für mich wichtig gesagt, so LLMs sind für mich die SDKs des KI-Zeitalters, ne? Also das, was für Mobile irgendwie Android und iOS bereitgestellt haben, um irgendwie Apps zu bauen, das sind die LLMs für mich, weil das gibt uns einfach Möglichkeiten, relativ schnell Dinge zu tun und Dinge zu machen, bevor wir in komplexere Sachen wie Machine Learning und so weiter und so fort einsteigen müssen. Diese Möglichkeiten, die Technologie dort hat, die treffen eben auf ein Kernproblem, was wir haben, und das ist Produktivität. Und wenn wir das richtig zusammenbringen und das richtig denken und daran arbeiten, dann bin ich froh Mutes, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir damit letzten Endes dann wirtschaftlich den Weg nach vorne finden, dass wir Transformationen damit gut gestalten können und auch auf eine Art und Weise, die nicht zur Arbeitslosigkeit irgendwie führt und zu diesen ganzen Befürchtungen, sondern im Gegenteil, die am Ende des Tages vor allem dort ansetzt, wo wir momentan Probleme haben und warum wir steigende Arbeitslosigkeit haben. Das ist nämlich die mangelnde Produktivität. Und wenn die am Schluss dann auf fallende Absätze oder rückgängige Absätze irgendwie drückt, gerade im internationalen Vergleich, dann wird es auch nicht besser werden, ne?
Das stimmt. Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Ich könnte nur noch ergänzen, das Liebhaber von Klassikern kennst du vielleicht nicht nur SDK, sondern auch TDK. Zumindest eine der Marken, die meine Jugend geprägt hat. Und die auch damals schon sehr stark auf Design gesetzt hat, auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, lieber Nico, für dieses wieder super spannende Gespräch. Es ist einfach immer ein Genuss, mit dir in den Austausch zu gehen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, dich zu kontaktieren. Vielen Dank für diesen Aufbruch zum Mut, Design und digitale Transformation. Ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen mehr Wutausbrüche. Ausbrüche sind aber nur kurzzeitige, temporäre Themen. Ich glaube, ich würde das jetzt ändern und sagen, wir brauchen einen Mut, Aufbruch im nächsten Jahr. Ich glaube, das muss uns wieder klar sein, auch dieses Selbstverständnis auch in Deutschland. Lass uns das gemeinsam alle anpacken. Und ja, ich freue mich, das war sie, die erste Folge der Suits & Sneakers Digitaledition. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Feedback auch zu diesen Themen, zu dieser neuen Reihe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf der Webseite von Deininger sowie natürlich auf den favorisierten Plattformen wie Apple Podcast oder es gibt auch noch andere wie Spotify, habe ich gehört. Da findet ihr uns gerne und die Links natürlich auch in den Shownotes. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Macht es gut, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Joy an meiner Seite. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Harald.
Tschüss zusammen.